Die Offenbarung, ein Buch mit 7 Siegeln, das endet mit Ich mache alles neu. Wie es dahin kommt und was alles auf dem Weg dahin passieren kann, dazu mehr in dieser Predigtreihe. Heute gibt es das letzte Sendschreiben. Das ist an die Gemeinde in Laodicea gerichtet. Eigentlich ist ja ein Traum, oder? Wenn man einen Brief von Gott mal persönlich bekäme. Stell dich vor, Gott wird mein Brief hier an die Heilgemeinde Wendepunkt nach Haltern, Plasheim schreiben. Was würde da wohl drinstehen? Das nicht. Aber wollten wir das wirklich lesen? Wirklich wissen, was da so dann drinne steht? Wollen wir das wissen, was Jesus wirklich über uns denkt? Und wenn ich das mal weiterdenke, dann bin ich mir nicht immer sicher, ob ich das zu jedem Zeitpunkt wirklich hören möchte. Aber es wäre dumm, nicht hinzuhören. Denn wenn Jesus etwas sagt, dann sagt er ja, wenn er etwas kritisiert, was uns in Ordnung bringen will, was uns weiterhelfen will. Er sagt Dinge, die wir verändern können. Und genau darum geht es in diesen 7 Sendschreiben, die anderen 6. Waren ja schon diese 7 Sendschreiben, wo Jesus uns so exemplarisch vor Augen führt, was aus seiner Sicht gut und richtig ist und wo wir manchmal auch uns völlig falsch einordnen können. Denn Jesus hat nur ein Ziel, er möchte seine Gemeinde ans Ziel bringen. Keine soll ihm verloren gehen. Und darum sind die Sendschreiben einfach für uns wichtige Briefe. Sie geben uns auch so einen Einblick in das Herz von Jesus. Und sie sollen uns auch sensibel dafür machen, was von dem Geschriebenen ebenso wichtig für uns sein kann, aber auch deutlich machen, dass Gottes Sicht und unsere eigene Wahrnehmung durchaus unterschiedlich sein können. Und ich möchte auch nochmal beten, dass wir einfach offene Ohren dafür haben, wenn Gottes Geist auch uns etwas sagen möchte, dass wir das verstehen. Lieber Jesus, ich danke dir dafür, dass wir in deinem Wort so 7 konkrete Briefe haben, in 7 konkrete Situationen hinein, wo du Dinge ansprichst. Und du sprichst Dinge an, die zu allen Zeiten in allen Gemeinden vorgekommen sind und vorkommen können. Und ich bitte dich, dass du uns offene Ohren, offene Herzen schenkst, wo etwas davon uns gilt, das zu hören, zu sehen und zu verstehen. Amen. Was wissen wir aus der Geschichte bei Laodicea? Wörtlich heißt es Laodikeia, lateinisch Beschreibung eben Laodicea, liegt am Lykos. Es war eine antike Stadt in Phrygien, 6 Kilometer nördlich des heutigen Denizil und 10 Kilometer südlich von Hierapolis. Ihr müsst auf der Karte nachgucken, das habe ich jetzt nicht eingeblendet. Laodicea war von Antiochos II. Zwischen 261 und 253 vor Christus gegründet und nach seiner Frau Laodike benannt worden. In römischer Zeit war sie ein Zentrum eines Gerichtsbezirkes in der Provinz Asia und auch sie galt, wie viele andere Städte, wo die Sendschreiben damals hingingen, als ein wirtschaftliches Zentrum. Was von übrig geblieben ist, zeigen wir die Ausgrabungen. Davon steht heute nichts mehr. Laodikeia lag auf einem flachen Hügel, auf dessen nordwestlichem Abhang sich 2 Theater befanden, von denen noch Teile der Sitzreihen, hier auf den Bildern kann man sehen, erhalten sind. Bei Ausgrabungen wurde auch eine der ältesten christlichen Kirchen freigelegt. Seht ihr auch das, was man gefunden hat? Auf einer Grundfläche von 2000 Quadratmetern wurden Reste von Mosaiken, Fresken gefunden, Münzen, die auf das frühe 4. Jahrhundert datiert werden. Es gab ein in den Boden eingelassenes Taufbecken mit Treppenstufen an beiden Seiten, wie man es damals machte, dass Massentaufen möglich waren. Daraus schließt man, dass da eine Phase gab, wo ganz viele Menschen einfach auch zum Glauben gekommen sind. Das Laodikeia liegt nahe bei den Thermen von Hierapolis, heute heißt es Pamukkai, lebte von Kurgästen und Pilgern, die das Wasser als heiliges Wasser und heilend ansahen und wurde dadurch sehr reich. Ein sehr reiches Umfeld. So viel zu dem Umfeld mal kurz, in dem die Gemeinde in Laodicea lebte. Und jetzt wollen wir mal hören, was Jesus den Schwestern und Brüdern damals zukommen ließ in seinem Schreiben. Ich lese aus Offenbarung 3, jetzt die Verse 14 bis 22, und danach gehen wir nochmal einzeln darauf ein. Und der Engel der Gemeinde, dem Engel der Gemeinde in Laodicea schreibe, Das sagt der Amen, der Treue und Wahrhaftige, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts und weiß nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geglüht ist, damit du reich werdest, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du sehest. Welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe mit meinem Vater, sitze auf seinem Thron. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Eine Vorbemerkung. Die Gemeinde in Laodicea hat sozusagen ein negatives Alleinstellungsmerkmal, möchte man sagen. Es ist eigentlich die einzige Gemeinde, wenn man das so liest, wo Jesus nichts Positives dran findet. Wo alles nur kritisiert wird und negativ dargestellt wird. Eine Gemeinde, die gar nichts hört, außer den Ruf zur Umkehr. Und auch bei dieser Gemeinde stellt sich Jesu wieder in seiner einzigartigen Art und Weise vor. Ich habe die Tabelle noch einmal dabei, die Jesus jeder einzelnen Gemeinde sich vorgestellt hat. Dieser Gemeinde stellt er sich vor, hier spricht der Amen. Dort hat in der Bibel das Amen oft mit wahrlich übersetzt. Es gibt ungefähr 100 Stellen im Neuen Testament, wo Jesus dieses Amen benutzt, mit dem er sich hier auch in der Gemeinde in Laodicea vorstellt. Und dieses Amenbild ist nicht so gemeint wie unser üblicher Gebetsabschluss, dass wir wissen, Amen, wir bestätigen das und sagen, okay, ich bin mit dabei. Sondern wenn Jesus Amen sagt, dann unterstreicht er etwas ganz Besonderes. So wie wenn wir sagen, das ist wirklich wahr. Jetzt hast du gesagt, das sind Dinge tatsächlich, aber vielleicht ist euch aufgefallen, das Wort tatsächlich ist inflationär geworden. Tatsächlich, tatsächlich, nur noch tatsächlich. Ist euch mal aufgefallen? Es ist so, als ob man die Wahrheit sowieso nicht mehr glaubt. Aber dieses Unterstreichen, Amen, Amen, ich sage euch. Ein paar Beispiele. Matthäus 5, 18. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe, noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis alles geschieht. Oder Matthäus 5, 26. Wahrlich, ich sage dir, du wirst nicht von dort herauskommen, bis du auch den letzten Pfennig bezahlt hast, gibt diesem Gleichnis des ungerechten Verwalters. Oder Markus 10, 15. Wahrlich, ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht empfängt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Ihr merkt, das sind diese Bestätigungen, die Jesus da gibt, so wie dicken Unterstrich drunter. Oder als sie bei Tisch waren und aßen, sprach Jesus, wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Oder am Kreuz, wie Jesus dem anderen zurief, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Oder wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben, kommt nicht in das Gericht, er ist vom Tod zum Leben durchgedrungen. Achtet mal drauf, wenn ihr liest, dieses wahrlich, wahrlich oder Amen, je nachdem, wie es übersetzt ist. Wenn Jesus dieses Wort sagt, dann ist das immer eine eindeutige Aussage, eine verstärkende, endgültige Mitteilung und eine Aussage, an der man nichts mehr deuten kann. Da ist klar, was er meint. Und obwohl diese Aussage vom Thron Gottes unmissverständlich klar macht, wer das Sagen in seiner Gemeinde hat, setzt Jesus aber jetzt noch ein paar Verstärker drauf. Denn das Amen kommt von keinem Geringeren als, wie es hier heißt, dem treuen Zeugen. Also Jesus legt auf dieses Amen nochmal kräftig was drauf, in der Gemeinde zu sagen, jetzt passt mal auf, wer hier zu euch spricht. Gott selbst bezeugt die Gültigkeit dieser Worte. Er ist der einzige Zeuge, der diese Welt und die unsichtbare Welt kennt. Das ist mir übrigens auch ganz wichtig. Jesus ist der Einzige, der die unsichtbare Welt kennt. Es gibt ja so viele schöne Bücher, und ich weiß, viele lesen die und sind ganz fasziniert von diesen Nahtoderlebnissen. Übrigens werden nur die Bücher gedruckt und verkauft, die schöne Lichter haben mit Bildern, und da, wo es von Dunkel und Schrecken ist, da wird keins verkauft. Und eins kann ich euch sagen, jeder, der so ein Buch geschrieben hat, war noch nicht dort. Er war noch nicht tot, er ist nicht wiedergekommen. Auferstanden ist nur bis jetzt Jesus. Und dieser, der wirklich die Ewigkeit kennt, der weiß, wo wir hingehen, der spricht hier. Er ist der, an dem untrennbar die Wahrheit haftet. Wahrhaftig, ne? Wenn die Wahrheit dran haftet. Ja, ich wünsche mir heute mal, die Wahrheit würde wenigstens so zu Wort zur Geltung kommen. Aber dieses Wahrhaftige, da gibt's nichts. Wenn Jesus was sagt, kann man nichts mehr dran rütteln. Jesus selbst sagt ja, ich bin die Wahrheit. Und das Dritte ist der Ursprung, der Anfang der Schöpfung. Er ist der Konstrukteur unseres Körpers in der ganzen Welt. Er ist der, der weiß, wie es geht, wie es funktioniert. Er kennt sich aus. Er ist auch der Erfinder der Gemeinde. Ihm kann niemand das vormachen. Amen, so ist es. Und ihr merkt, jede Aussage für sich, Amen, Zeuge, Wahrheit, Ursprung, alles ist unüberbietbar. Und alles macht eindeutig klar, wer hier das Sagen hat. Jesus fügt eben 4 Steigerungen dieser Eindeutigkeit hinzu, sodass man eigentlich spüren kann, spüren muss, wie ernst ihm die Lage ist. Wo er sagt, hey Leute, jetzt hört der Spaß auf. Vielleicht habt ihr noch so einen Blick von euren Elternerinnerungen oder von einem Chef. Da weiß man genau, bei so Wissen, wenn jetzt der Blick kommt, dann bin ich lieber ruhig, jetzt sage ich nichts mehr. Jetzt ist der Ofen aus. Kennt ihr solche Situationen? Und so wirkt es auf mich hier. Dass Jesus sagt, Leute, der Spaß ist vorbei, der Spielraum ist ausgegrenzt. Und wie dringlich eine Kurskorrektur buchstäblich notwendig ist, nämlich die das Not zum Heil wendet, macht Jesus dann klar. Und warum macht Jesus das klar? Jesus will nicht, dass auch nur eine einzige Gemeinde, auch nicht die in Laodicea, verloren geht. Gemeinden sind seine Rettungsstationen in dieser Welt. Und die muss es geben, und die müssen ihren, salopp gesprochen, ihren Job einfach machen. Es geht schließlich um Leben und Tod, und zwar das ewige Leben. Jesus ringt also massiv um seine Gemeinde. Ich weiß deine Werke. Ich weiß deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch warm, werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und bedarf nichts. Und weißt nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Jetzt merken wir, wie Jesus richtig gehend und seine Gemeinde ringt. Wir haben einen mächtigen Gott, einen Vater im Himmel, der alles weiß, der uns durch und durch kennt, auch von jedem von uns, auch von unserer Gemeinde, auch von unserem Umfeld. Ich habe das Umfeld von Laodicea am Anfang erwähnt, das prägt einen ja auch. Aber der Vater im Himmel, unser Gott, weiß das. Er weiß alles, was uns prägt. Aber keiner kann Gott irgendetwas vormachen und keiner kann vor ihm irgendetwas verheimlichen. Und auch die Gemeinde Laodicea nicht. Und sie hört, was alle anderen Gemeinden auch zu hören bekamen, ich weiß deine Werke. Ich weiß Bescheid. Diesmal werden aber keine konkreten Dinge genannt, wie in anderen Sendschreiben, werden keine Nikolaiten genannt, keine Jünger aus der Synagoge Satans, auch keine falsche Prophetin Isabel, die Gemeinde verführt, wird nichts genannt an dieser Stelle. In der Odyssee wird die ganze Gemeinde angesprochen. Jesus nennt ja auch keinen Grund, keine Ursache, warum es so weit gekommen ist. Er sagt nur, ihr seid an einen Punkt gekommen, wo es fast zu spät ist. Und knallhart schreibt Jesus dieser Gemeinde, die würden heute sagen, ich finde dich zum Kotzen. Aussteigend. Ist zum Kotzen. Stell dir vor, Jesus würde sagen, hey, ihr Gemeinde hier, ich finde euch zum Kotzen. Ich weiß nicht, wer noch weiter zuhören würde. Oder? Aber warum sagt er das? Er sagt, du bist weder für noch gegen mich. Du bist einfach nichts. Du bist weder für mich noch gegen mich. Ach, ich dachte, das eine wenigstens zuerst, dass du weißt, was du willst und das dann tust, aber du machst gar nichts. Dieser Gemeinde bedeutet ihr Gründer und Herr Jesus Christus nichts mehr. Sie hat einfach keine Beziehung mehr zu ihm. Außen steht noch groß Jesus drauf, aber innen ist er nicht mehr dabei, spielt er keine Rolle mehr. Was kann das heißen? Wenn ich in unsere Zeit hineingucke, kann man sich vielleicht das ganz leicht vorstellen. Es fehlt eine klare Linie. Alles ist möglich, alles wird toleriert, alles ist erlaubt. Hauptsache, heute wird man wahrscheinlich sagen, die Liebe, die Regenbogenfahne muss dabei sein, damit alle glücklich sind und keiner auf den Schlips getreten sich fühlt. So erlebe ich viel auch heute hier leer. Da hat alles Platz, nur Jesus nicht. In dieser Woche war der Katholikentag in Würzburg. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon mitbekommen habt. Da hatten alle Platz. Alles, was queer war, was Regenbogen war, hatte alles Platz. Aber die Vereine, die sich zum Beispiel für ungeborenes Leben einsetzen, hatten keinen Platz. Ich habe mich mal gefragt, hat Satan alle Plätze belegt oder war für Jesus noch ein Platz? Hat Jesus noch einen Platz in unserer Welt? Hauptsache, alle sind glücklich, aber dann ist oft Jesus draußen. Es gibt keinen Eifer mehr, Jesu Wort zu verstehen und es aktiv zu leben. Die Bibel liegt zwar vielfach, wie hier auch noch, auf dem Altar, aber was darin steht und was man da liest, ist Schnee von gestern. Heute ist man ja weiter. Heute weiß man mehr. Und wenn man dann sagt, so kann man gar nicht mehr leben, wie es da drin steht, schnippelt man kräftig dran rum, letztlich schnippelt man an Jesu rum, nach dem Motto, was mir gefällt, das glaube ich, was mir nicht gefällt, das deute ich um. Würde keiner so direkt sagen, in einem Strich behaupte ich, ist es mal so. Jeder tut, was er will und alle sind glücklich und zufrieden. Niemand tritt dem anderen auf die Füße, keiner muss sich oder sein Leben wegen der Bibel ändern, wegen irgendetwas rechtfertigen. Alles ist super easy chillig. Ja, der Laden läuft. Es gibt keine theologischen Diskussionen, die Harmonie stören könnten. Außer vielleicht, wenn ein paar fromme Spinner auftauchen und sagen, nee, die Bibel sagt ja was anderes. Die sind wahrscheinlich schnell draußen. Denn wer mehr Bibel will, muss halt woanders hingehen. Hat mir übrigens mal ein evangelischer Pfarrer gesagt. Wer mehr Bibel will, muss halt woanders hingehen. Er war, glaube ich, es war ein frustrierter Ausdruck von ihm, der gerne mehr gemacht hätte. Diese Gemeinde würde sich heute wahrscheinlich sogar noch als absolut bibeltreu verstehen, denn sie leugnen Gott nicht. Und sie predigen einen Gott, an dem keiner Anstoß nehmen muss. Sie sind angepasst, politisch korrekt, versuchen mit Modegags Menschen anzusprechen. Aber es gibt wohl keinen mehr, der für Jesus brennt. Keinen, der so von Jesus begeistert ist, dass er sagt, diesen Jesus will ich um jeden Preis nachfolgen. Aber darum geht es doch bei Gemeinde. Wir sind Gemeinde Jesu. Er ist der Mittelpunkt, er ist das Haupt. In dieser reichen Stadt ist ganz offensichtlich auch die Gemeinde reich. Es fehlt ja nichts. Sie lebt im Überfluss und erfahrungsgemäß schließt man dann daraus, dass das alles im Segen Gottes geschieht. Und wenn Gott uns so segnet, dass wir keinen Mangel haben, müssen wir auch nichts ändern, dann ist alles okay. Ich habe in den verschiedensten Gemeinden, wo ich inzwischen war, festgestellt, ich war einmal in einer Gemeinde, da hat es an Geld nicht gefehlt. Es war nicht die beste Gemeinde. Auch da wurde viel menschlich gemacht. Man kann es sich leisten, man ist mehr abhängig von Gott. Deswegen können wir dankbar sein, wenn das Geld immer so reicht und wir merken, Gott versorgt uns, das hält uns auch in der guten Abhängigkeit. Trotzdem dürfen wir bitten, dass wir immer wieder genug Geld haben, will ich damit nicht anders sagen. Aber hier fehlt es offensichtlich an nichts. Ich habe am Anfang erzählt von dem reichen Umfeld, in dem sie lebten. Klar, da hat man überall Geld. Aber eins dürfte uns allen, glaube ich, schon bewusst sein. Je mehr Geld, Besitz und Überfluss ich habe, umso autonomer werde ich. Umso weniger muss ich fragen, fängt am einfachen an, was kann ich mir leisten, bis hin, was will eigentlich Gott, ich habe ja genug. Aber wer arm ist, ist abhängig. Von anderen, aber auch von Gott. Aber abhängig sein will man nicht. Man möchte selbst gewählt, frei, selbstbestimmt durchs Leben gehen. Und das ist oft auch ein Kampf in der Nachfolge. Ob man jetzt viel Geld hat oder nicht viel Geld hat. Aber sich von Gott was sagen lassen, das sollst du tun, das nicht, dann wird es oft schwierig. In unserem Menschsein steckt es zutiefst drin, dass wir von Gott auch unabhängig sein möchten. Sonst hätte auch der Satan im Paradies keinen Erfolg gehabt, wenn das nicht unser Menschsein von Anfang an drin gewesen wäre. Und oft ist es so, dass wir bestenfalls nur das eine wollen, wenn wir beten, dass Gott sein Okay zu meinen Plänen gibt. Ihr seid anders, okay, auf mir geht's so. Aber sind dann am Ende alle unsere Eigenmächtigkeiten gescheitert, wissen wir irgendwann nicht mehr weiter, dann kommt dieser Klassiker, jetzt hilft nur noch beten. Warum nicht am Anfang beten? Wir beten auch am Anfang, falls. Beten sollte immer der erste Schritt sein, denn beten heißt, ich bespreche mich mit Jesus. Ich frage auf ihn, ich lege meine Pläne vor, höre auf ihn, erzähle ihm von meinen Überlegungen. Kann ihn bitten, mich zu korrigieren. Diese Problematik, die in Laodicea von Jesus so deutlich angesprochen wird, dürfte uns allen, glaube ich, ziemlich vertraut sein. Hermann von Wetzel kannte diese Problematik offensichtlich aus. Auch von ihm gibt es ein schönes Zitat. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit von Gott als Glück zu bezeichnen. Warum merkte diese Gemeinde nichts davon, dass sie sich so falsch einschätzt? Warum machte ihnen diese Lauheit nichts aus, die sie für Jesus zur schlimmsten aller Gemeinden machte? Wenn Jesus sogar sagte, mir wäre es lieber, ihr würdet euch gegen mich entscheiden und euch nicht mehr meine Gemeinde nennen, als so unentschieden zu leben, ist das ein vernichtendes Urteil. Ein Urteil. Erinnert euch, Laodicea ist eine Stadt, wo auch viel Rechtsprechung war, Gerichtsstadt war. Mit Urteilen konnten sie umgehen. Und wenn Jesus sagt, das ist ein Urteil, dann klang das in die Ohren noch mal viel dringlicher. Warum bemerkt die Gemeinde nicht, in welchem Zustand sie sich befand? Ich möchte mal einen Vergleich deutlich machen. Wenn mir ein Ehepartner sagt, wir streiten nie, oder wenn mir Ehepartner sagen, wir streiten nie, dann sage ich, schön für euch, aber ich glaube es euch nicht. Oder eure Ehe funktioniert nicht mehr. Denn wo immer Leben ist, ist Reibung. Es geht gar nicht anders. Nur wo keine Reibung mehr ist, ist der Tod bereits im Topf. Denn Beziehung ist Leben. Da prallen unterschiedliche Typen aufeinander. Hängt auch damit zusammen, den Ehepartner sucht man sich in der Regel auch unbewusst als Gegenüber aus, der das hat, was man selber nicht hat. Am Anfang reizt das und ist schön, am Schluss reizt das wieder, aber ist nicht mehr so schön. Doch genau dieses Anderssein führt im Laufe der Beziehung zur Reibung. Daran wird sich Streit und Ärger festmachen, das ist normal und damit muss man lernen, umzugehen. Ja, das kostet Kraft, Zeit und ist mühsam. Aber wenn diese Reibungsphase überwunden ist, hat die Beziehung eine neue Tiefe gewonnen. Und dann kommt es zur nächsten Reibung. Und wenn man viele Jahre verheiratet ist, merkt man, es ist gut, diese ganzen Reibungen durchgehalten zu haben. Weil Gott dadurch Veränderungen schenkt. Wenn man jedoch aufgibt, der Reibung aus dem Weg geht oder noch will, dass der andere sich abreibt, geht die Beziehung flöten. Und will man dann sich den Scheidungsprozess sparen oder mit der Kinder willen zusammenbleiben, lebt man vielleicht noch geordnet nebeneinander statt miteinander. Aber die Beziehung ist tot. Das kann durchaus sehr harmonisch wirken, nach außen. Wenn jeder noch macht, was mit wem er will, aber es ist weder Fisch noch Fleisch, es ist nichts mehr in Beziehung. Und solchen Zustand scheint diese Gemeinde Laodicea hier abzubilden. Vielleicht passt das Bild einer Wohngemeinschaft. Jeder hat so seinen Bereich, jeder macht darin was und wie er will. Jesus steht noch auf dem Klingelschild, wohnt aber längst nicht mehr da. Das hat eine enorme Auswirkung. Übrigens auch die, was die Reibung angeht. Wenn Jesus nicht mehr drinnen wohnt, braucht Satan nicht mehr zu stören. Dann hat man oft Frieden. Ich erinnere mich an einen, der mir mal sagte, seitdem ich mich vom Glauben verabschiedet habe, habe ich viel mehr Ruhe im Herzen. Bin ich nicht mehr so unruhig. Weil er merkte, Gott möchte Veränderungen in seinem Leben. Und er hat dann Nein gesagt, ich lasse mich nicht verändern. Ja, da hat Satan ihn in Ruhe gelassen. Aber Gott auch. Den war er auch los. Ja, man kann sich Schritt für Schritt daran gewöhnen, dass Jesus immer weniger im Leben ist, bis er ganz weg ist. Man kann sich noch Kirche, Gemeinde oder selbst Christ nennen, ohne dass Christus eine Rolle spielt. Und wenn ich Jesus losgeworden bin und mir niemand mehr ein schlechtes Gewissen macht, ist Gottes Wort für mich unverbindlich, denn ich lebe in keiner Beziehung mehr, ich bin ja Gott losgeworden. Aber damit nicht mein Leben, seinen Sinn und jeden Wert verloren? Faktisch heißt das, ich habe meinen Platz im Himmel aufgegeben und werde am Ende da sein, wofür ich mich entschieden habe, eben da, wo Gott nicht ist. Ja, man kann seine Beziehung zu Jesus aufkündigen. Diese Gemeinde hat das offensichtlich getan. Und man kann sich so richtig gut dabei fühlen, auch das hat diese Gemeinde so erlebt. Ich bin reich, ich habe Überfluss, ich bedarf nichts. Was wollt ihr denn? Mir geht's doch gut. Was fühlst du denn mit deinem Jesus? Mir geht's doch gut, die Bibel lese ich auch noch ein bisschen. Und Jesus antwortet darauf, du weißt nicht, dass du elendig, erbärmlich bist, arm, blind und bloß. Merkt ihr den Gegensatz? Man fühlt sich so richtig gut. Vielleicht so, nicht das beste Beispiel, aber man geht gesund zum Arzt und dann kriegt man gesagt, dass alles nicht in Ordnung ist. Und dann fühlt man sich plötzlich ganz schlecht. Obwohl sich nichts geändert hat zuvor. Aber man weiß, was los ist. Dieses Urteil, diese Gemeinde fällt jedenfalls komplett entgegengesetzt aus, 180 Grad anders, als sie sich selber sieht. Und was ich schon erschreckend finde, ist, dass hier keine Ausnahme erwähnt wird, kein Rest, kein einziger. Einer Gemeinde sagt dann, aber da sind noch ein paar übrig. Bleibt dran. Hier sagt das zu keinem. Hat die Gemeinde denn überhaupt noch eine Chance? Das Schöne ist ja, wenn Jesus sich meldet, haben wir immer eine Chance. Im Alten Testament die Propheten in aussichtslose Situationen reingesprochen haben. Die Menschen hatten immer eine Chance. Und am bewundernswertesten finde ich da Ninive, die nicht mal zum Volk Gottes gehörten und auf einen jüdischen Propheten hörten und Gottes Gnade schenkte, das Gericht nicht ausführte, weil sie umgekehrt sind. Also wenn Gott auf uns zukommt und wir das aushalten, haben wir immer eine Chance. Und deswegen hat auch die Gemeinde hier eine Chance, allein, dass Jesus sich bei ihnen meldet und schreibt, hey, so sieht's bei euch aus, zeigt doch sein Ringen um sie. Er hat sie noch nicht abgeschrieben. Er sagt nur, wo es hingehen wird. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen. Jetzt sagt er, was sie tun können, dass eben nicht so weit kommt. Dass im Feuer geglüht ist, damit du reich werdest und weiße Kleider, damit du bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar werde. Und Augensalbe, um deine Augen zu salben, damit du siehst. Denn welche ich lieb habe, die strafe und züchtige ich. So sei nun fleißig und tu Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich zu ihm hineingehen und das Nachtmahl mit ihm einnehmen und er mit mir. Merkt ihr, Jesus ringt um diese Gemeinde. Er sagt, du bist so. Und ich muss dir mal einfach Klartext sagen, wie es um dich aussieht. Aber bleib nicht da stehen und sag, guck mal, so kann es werden. Und darum schreibt Jesus, ich rate dir. Er zwingt die Gemeinde nicht. Er zwingt übrigens keinen von uns. Er zwingt keinen von uns. Manchmal tun Gemeinden so und versuchen, Leute zu zwingen. Geht nicht gut aus. Wir sollen sagen, was Gottes Wort ist. In der Gemeinde darauf achten, wo wir verantwortlich für sind, dass sich den Rahmen das bewegt. Aber Gott zwingt keinen dazu. Er rät. Er sagt, guck mal, du weißt ja, wo es lang geht. Nicht mal seine eigenen Leute zwingt, er berät sie. Aber sein Rat ist wegweisend, öffnet Perspektiven und zeigt den Ausweg an. Aber sein Rat überlässt seinen Leuten auch die Entscheidung, ob sie es wollen oder nicht. Wie sagte Jesus seinen Jüngern, als alle gegangen sind? Wollt ihr auch gehen oder wollt ihr bleiben? Das ist eure Entscheidung. Ihr müsst nicht bleiben. In der Bibel berät uns Gott, wie unser Leben gelingen kann und im Happy End enden wird. Wir können es schwarz auf weiß nachlesen. Und diesen Komfort, Leute, hatten die ersten Gemeinden noch nicht. Die hatten das Alte Testament, ja. Aber das Neue, was wir alles hier haben, hatten sie noch nicht. Das erlebten sie live. Dafür bekamen sie eben auch diese Originalpost aus dem Himmel, die wir nicht mehr kriegen. In diesem Fall von Laodicea mit 4 konkreten Ratschlägen. Der erste, Jesus sagt, kauft Gold bei mir. Was heißt das? Das heißt, die Gemeinde soll sich von ihren Werten, also von ihren Zielen, ihren Visionen, vielleicht auch von ihrer Begeisterung, ihren Qualitäten verabschieden, weil sie im Blick aus Gottes Perspektive und im Blick der Ewigkeit keinen Wert haben. Die Werte und die Ziele, die sie sich gesetzt haben, sind selbstzerstörerische Ziele. Geglühtes Gold steht für absolute Reinheit, höchster Wert. Da ist kein Schmutz, kein Dreck, nichts mehr drin. quasi in das 999 Karat, was reinste ist. Ich kenne mich jetzt mit Edelmetallen nicht ganz so aus, aber ich glaube es nicht.
Ich weiß nicht.
Weiß auch nicht. Ich meine, so 999 ist so das größte Reinheitsstufe. Das bietet Gott an. Und das hat einen ganz anderen Wert als das, was in unseren Augen oft Wert hat. Und das, was vor Gott zählt, hatte diese Gemeinde nicht, diesen Reichtum, keine Schätze im Himmel. Sie haben sich mit ihren menschlich-weltlichen Investitionen verspekuliert, würde man heute sagen. Ihr habt auf die falschen Pferde gesetzt. Und da sagt Jesus, Leute, korrigiert das. Verkauft den wertlosen Tand und tauscht ihn gegen ewigen Reichtum um. Denn Jesus gibt Reichtümer, die auch in der Ewigkeit noch einen Wert haben. Haben wir in einer anderen Predigt schon mal drüber gesprochen. Führe ich jetzt nicht weiter aus. Sammelt euch, ja, wo ist dein Herz? Woran hängt dein Herz? Wenn es um Reichtum geht, Matthäus 6, 19, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen, sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Das Herz war eben nicht bei Jesus. Das war bei vielen anderen Dingen, aber nicht bei Jesus. Schätze im Himmel können wir nur im Bleiben an Jesus, nur in der Beziehung zu ihm sammeln. Und dann haben wir dieses herrliche Bild vom Weinstock. Und Jesus sagt, wenn wir in ihm bleiben und seinem Wort bleiben, wird es diese Schätze, diese Früchte geben, die wachsen von selbst. Darum der erste Rat, kommt zurück zur Beziehung mit mir. Diese Beziehung hat mehr Wert als alles Gold, das du dir jemals verdienen kannst. Im zweiten Rat, Jesus gibt, zieh ein weißes Kleid an, damit du nicht nackt dastehst. Auch in Laodicea gab es viele, die mit Stoffen arbeiteten. Und es soll dort eine interessante Kleiderordnung gegeben haben, habe ich gelesen. Wer vor Gericht erschien, wer angeklagt war, musste in schwarzer Kleidung dahin gehen. Wenn er schuldig gesprochen wurde, wurde er ausgezogen, musste nackt raus. Wenn er freigesprochen wurde, hat er weiße Kleidung bekommen und alle haben gesehen, der ist unschuldig. Andere Länder, andere Zeiten, andere Sitten. Aber unabhängig davon, ob und wo das über damals so passiert ist, dieses weiße Kleid hat in der Bibel immer wieder dasselbe Bild, das Bild der Vergebung. Wo Jesus auch sagt, ihr kriegt ein weißes Kleid. In einem Gleichnis erzählt Jesus, die zu seinem Fest eingeladen sind, kriegen weiße Kleider, Hochzeitskleider. Geschenkt, Vergebung steckt dahinter. Und dieses Kleid kann man sich nicht verdienen, nicht verkaufen, das schenkt Jesus in der Buße. Wenn jemand sagt, ja, ich bin auf dem falschen Weg, ich will umkehren. Denn unser Gott möchte uns unser Versagen nicht bis zur Ewigkeit anrechnen. Und die Versagensliste muss nicht immer höher und höher und höher werden, dass jeder dran zugrunde geht. Bei ihm gilt vergeben und vergessen. Wir brauchen uns nur wirklich ernsthaft bereuen und sagen, ja, so bin ich. Und Gott vergibt. Das ist auch die Chance für Laodicea. Der zweite Rat eben an Jesu, von Jesu an Laodicea, stell dich meinem Urteil, gib deine Schuld zu, damit ich dir vergeben und ein weißes Kleid schenken kann. Der dritte Ratschlag war Augensalbe verwenden. Unser Gesundheitssystem ist Luxus, wenn man daran denkt, was früher möglich war. Und damals gab es sehr viele Augenkranke, verursacht durch grelle Sonnenstrahlen, durch schlechte Wasserqualität, ständig feinen Staub und alles Mögliche, was damals auch noch da war. Und es gab damals auch viele Blinde. Und jede Menge Ärzte, die mit verschiedensten Mittelchen diese Krankheit zu behandeln versuchten. Es soll sogar in Laodicea, da weiß ich jetzt nicht, wie es hieß oder hießen haben könnte, ein besonderes Mittelchen dafür gegeben haben. Klar ist, wer blind war, wurde arm, konnte nicht mehr seinen Lebensunterhalt verdienen. Und darum war so eine Augensalbe unglaublich wichtig, existenzwichtig, überlebenswichtig. Und wie gesagt, auch diese Augensalbe, die du von mir bekommst, ist überlebenswichtig für das ewige Leben. Das bietet er seiner Gemeinde an. Es gibt ein Lied, da heißt es, und singen wir, Herr, öffne du mir die Augen, öffne du mir das Herz. Ich will dich sehen. Das ist der erste Schritt zu sagen, Jesus, ich will dich ansehen, damit du siehst, wie ich bin, und dann sag mir, was du siehst. Dahinter steht das Wissen, ich kann auch in meinem Glauben, auch in meiner Gemeinde, betriebsblind werden. Eine Nachfolge, ich kann betriebsblind werden. Wenn Jesus mir nicht immer wieder die Augen öffnet und zeigt, wie er mich wirklich sieht. David wusste das, aus leidvoller Erfahrung, und betet im Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine, und sieh, ob ich auf bösem Weg bin und leite mich auf ewigen Wege. Finde ich eines der heilsamsten Gebete der Bibel. Wenn wir das ehrlich beten, wird Gott es tun. Und das wird heilsam sein. Diesen Rat gibt Jesus auch Laodicea. Lass dir von mir zeigen, wie du wirklich bist. Und der vierte, tue Buße. Es ist eigentlich überraschend, dass dieser Satz an eine christliche Gemeinde, nicht an das heidnische Umfeld gerichtet wird, Buße zu tun. Aber die haben sich nicht für Jesus entschieden. Aber was Jesus hier sagt, macht auch da eins deutlich. Ich habe es ja vorhin gesagt, Jesus steht auf dem Klingelschild, aber er ist nicht mehr drin. Da sagt er hier aus, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Also er steht draußen, ist nicht drin. Aber es kommt auch die Zusage, wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, werde ich hineingehen. Ich will mit euch noch. Ich will euch nicht aufgeben. Ich will mit euch weitergehen. Die Gemeinde, die ihn losgeworden ist, sagt Jesus, ich möchte wieder zu euch. Ich möchte wieder Beziehung zu euch haben. Ich möchte nicht mehr, dass eine fromme WG ohne mich seid. Lasst mich rein, damit ich euch heilen und zurechtbringen kann. Der Weg geht über die Buße. Buße ist sowieso das Thema des Neuen Testamentes. Buße heißt umkehren. Sagen, ja, ich bin schuldig. Ich habe etwas auf mich geladen, was ich loswerden will. Gib deine Schuld zu und ich gebe dir Vergebung, ein neues Kleid. Und an die Epheser schrieb Paulus, hier drinnen, erneuert euch aber in eurem Geist und Sinn und zieht den neuen Menschen an, der nach Gott geschaffen ist, in wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Und dann führt er fort, könnt ihr nachlesen, dann liegt ab. Und dann kommt eine ganze Auflistung, was man anders machen kann. Die Bekehrung war die Grundsatzentscheidung, einmal mit Jesus leben zu wollen, Kind Gottes zu werden. Aber unser Leben in dieser Welt ist nicht so, dass wir schon im Himmel wären. Und der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe, schreibt Petrus auch aus eigener Erfahrung. Und deswegen werden wir es nicht schaffen. Und die große Gefahr ist immer, dass ich irgendwann komme, an den Punkt komme und sage, ich gebe es auf. Ich schaffe sowieso nicht, also was soll's. Dann kann ich das eben nicht so leben und lebe trotzdem weiter. Und da fängt die Trennung an. Aber wenn ich sage, Jesus, ich habe es wieder nicht geschafft, hilf mir dabei. Buße tun, umkehren tun. Bleib Jesus dabei und wird nicht aufhören, an uns zu arbeiten, wie Paulus schreibt, das gute Werk zu vollenden, das er angefangen hat. Wenn ihr umkehrt, Buße tut, wieder mit mir leben wollt, dann werde ich wieder zu euch kommen, sagt Jesus. Und da stellt Gott seine Gnade klar und eindeutig in Aussicht. Dann werde ich das Nachtmahl mit euch einnehmen. Anderer Begriff dafür ist ja das Abendmahl, die intimste Gemeinschaft, die wir eigentlich mit Gott haben können, die Jesus dafür eingesetzt hat, wenn er das Abendmahl feiern sagt. Das, die ganze Beziehung zu mir wird dann wieder in Ordnung sein, wenn ihr umkehrt. Und dann geht es wieder neu los. Denn Gott möchte Gemeinschaft mit uns. Egal was war. Auch egal, welchen Weg wir als Person oder Gemeinde eingeschlagen haben. Gott will, dass niemand, kein Mensch, keine Gemeinde verloren geht. Und darum gibt es bei ihm Amnestie. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf dem Thron zu sitzen, wie auch ich überwunden habe, mein Vater sitze auf seinem Thron. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Doch dieses Sendschreiben endet mit diesem Aufruf, wer ein Ohr hat, der höre. Also mit der Aufforderung, lasst, oder Jakobus geschrieben hat, seid nicht nur Hörer des Wortes, sondern auch Täter. Setzt das um, was ihr erkannt habt. Seht der Wahrheit ins Auge. Stellt euch in das Licht Gottes. Und dann lasst euch von Jesus zeigen, was dran ist zu tun. Jesus schrieb es an die Gemeinde in Laodicea. Was würde er zu dir, mir, unserer Gemeinde schreiben? Ich lade euch ein, bevor wir da noch ein Lied hören, eingespielt wird, und ich dann noch ein paar Sätze sage und bete, euch mal diesen Fragen zu stellen. Wo bin ich lau und nachlässig geworden in meiner Beziehung zu Jesus? Welche Werte bestimmen mein Leben, meine Nachfolge? Wo kaufe ich mein Gold? Hindert mich etwas, mich dem Urteil Jesu zu stellen, mich seiner Wahrheit auszusetzen? Und gibt es Dinge, wo bei mir Umkehr, Buße nötig ist? Welche sind es? Wir können nicht alle Fragen behandeln, wir den Tag für den ganzen, die Frage würde für den ganzen stillen Tag reichen. Wenn ihr mutig seid, nehmt ihr mal die Frage, die euch am meisten ärgert. Und fangt mal an nachzudenken. 2 Minuten. Dann spielst du das Lied ein.
Noch nicht anspielen. Erstens 2 Minuten. Erst ein bisschen nachdenken.
Lass uns miteinander beten. Er möchte, kann gerne aufstehen dazu. Herr Jesus, ich möchte dafür danken, dass du deutliche Worte findest, nicht um zu demotivieren, nicht um zu zerstören, nicht um den letzten Funken auszublasen, sondern um neues Feuer zu entfachen. Und auch wenn du der Gemeinde Laodicea vor Augen hältst, dass sie ein völlig falsches Bild von sich haben, dass dein Urteil katastrophal ausfällt, endest du damit, sie einzuladen, dich wieder reinzulassen, ihr Leben wieder für dich zu öffnen, dein Heil in ihr Leben hineinzukommen zu lassen. Und ich danke dir, dass das für uns bis heute gilt, dass du auch vor uns stehst und weißt, wer vor uns Mühe hat, wo vielleicht die Türen verschlossen sind, wo jeder so seine Geschichte hat, die mehr oder weniger vielleicht auch von dir weggetrieben hat. Danke, Jesus, dass du davor stehst und sagst, ich komme wieder rein, wenn du mir aufmachst. Und ich bitte dich um den Mut, das dann auch zu tun. Und das volle Heil von dir wieder zu finden und zu bekommen. Danke, dass du ein Gott bist, der das möchte, der uns lieb hat, der uns heil machen möchte. Ich bitte dich, dass für uns ganz persönlich, aber auch für uns als Gemeinde, dass auch wir wieder den Mut haben, deine Wahrheit zu sehen, uns von dir leiten und korrigieren zu lassen. Danke, dass du ein wunderbarer Herr bist. Und als andere wollen wir auch Gott beten bringen, den wir noch gemeinsam beten. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.